gelbe Zone, das ist dann meistens Drohnen, die, egal wie gut du bist, die sehen dich. So, und dann musst du da durch und du rennst für wahrscheinlich nur 20 Minuten. Also nicht mal so lange, das fühlt sich aber an wie 3 Tage. Du bekommst dann da wirklich alle 45 Sekunden, bekommst du da irgendwie von links und rechts, bekommst du da was ab.
Herzlich willkommen im Podcast Das wahre Leben. Alle neuen Folgen immer zuerst in ARD Sounds. Ich bin Michael Steinbrecher und spreche heute mit Franco. Franco lernte in Deutschland den Beruf des Dachdeckers und führte ein unscheinbares Leben. Dann überfällt Russland die Ukraine und für Franco ist klar, er möchte beim Wiederaufbau helfen. Ohne seine Familie oder Freunde zu informieren, macht er sich Richtung Osten auf und vor Ort merkt er dann jedoch schnell, die Ukraine braucht keine Handwerker, sie braucht Soldaten. Heute ist Franco als Teil einer Spezialeinheit für besonders heikle militärische Aufgaben zuständig und der Drohnenkrieg ist zu seinem Alltag geworden. Aber erstmal herzlich willkommen, Franco.
Hi.
Franco, erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst hier für mich. Darfst du eigentlich sagen, wo du dich gerade aufhältst oder würdest du damit ein militärisches Geheimnis preisgeben?
Würde ich aber eher ungern jetzt preisgeben.
Würdest du gerne ungern? Muss auch gar nicht sein, aber vielleicht kannst du nur so atmosphärisch sagen, bist du zu Hause oder bist du irgendwo bei deiner Einheit?
Na, ich bin mit meiner Einheit, wir sind jetzt im Gebiet ungefähr in der Hauptstadt.
Okay. Weißt du, wann du wieder an die Front musst oder entscheidet sich das immer spontan? Wie ist das für dich?
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen abhängig, wie es gerade an der Front aussieht. Also wir selbst sind auch eine QRF-Einheit. Das heißt quasi schnelle Einsätze, schnelles Bescheid bekommen, 24/7 rund um die Uhr bereit sein. Dementsprechend kann man das nie genau so sagen, wann man dann jetzt los muss und wann nicht.
Aber im Moment bist du in der Nähe der Hauptstadt, so wie du sagst. Also man kann sagen, erstmal momentan an einem recht sicheren Ort, zumindest weit weg von der Front.
Ja, genau, ja.
Wie viele Einsätze an der Front hast du denn schon hinter dir?
Stand letzten November waren das 46 Einsätze. Was waren das? Da waren 10 Stürme. So wird es hier genannt. Also das ist dann wirklich nur wie so ein zweites Weltkriegsszenario, kann man sich das tatsächlich vorstellen.
Was heißt das dann?
Es ist dann wirklich einfach, okay, 30 Mann rein in gepanzerte Fahrzeuge allerlei Art und dann einfach Frontalangriff.
Und die anderen Einsätze, was waren das für Einsätze?
Die sind dann meistens gruppenspezifisch. Also unsere Gruppe war mehr oder weniger spezialisiert auf, es nennt sich hier Reconnaissance by Fire, Aufklärung und Bekämpfung, quasi in einem. Das ist dann quasi, bekommt man von dem Kommandanten Bescheid, okay, Planquadrat XY, einfach einmal durchfegen, wenn ihr was findet, auch direkt säubern.
Wenn du das so sagst, ich meine, das ist ja auch eine ganz eigene Sprache, in der du da sprichst und mit der du jetzt zu Hause bist, aber ich frage mich trotzdem, wie das für dich ist. 46 Mal wurdest du dann an die Front gerufen, du hast gesagt, oft auch spontan. Denkst du dir eigentlich jedes Mal, wow, dieser Fronteinsatz könnte auch mein letzter sein oder darfst du solche Gedanken gar nicht zulassen?
Ich muss sagen, zu Anfang, ich würde sagen, so die ersten 10 bis 12 Einsätze, dass man sich dann doch schon wirklich in die Hose scheißt, wenn ich das so sagen kann. Also wenn man aus einem Land wie Deutschland hierher reist, dann ist das eine total andere Realität, in der man hier lebt. Also man hat die Mission überstanden, zum Beispiel. Der Weg nach Hause, dass man dann im Optimalfall größtmögliche Routen fährt, damit man nicht von einer potenziellen russischen Drohne zum Beispiel bis zum Safe House zurückverfolgt wird. Weil das kann dann zum Beispiel in einem Luftangriff ausarten. Das sind viele Faktoren, mit denen ich vorher so nie was zu tun hatte. Also man muss wirklich über einige Sachen nachdenken, bevor man sie tut.
Was das heißt, von einer Drohne verfolgt zu werden und im Drohnenkrieg sich zu befinden, da würde ich auch noch gerne einiges zu erfahren. Aber du hast gerade gesagt, ja, das ist ja ein total anderes Leben als in Deutschland. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich den Alltag in Deutschland vor Augen hält. Deswegen werden sich auch, glaube ich, viele fragen, ja, warum macht er das? Warum macht er das auch freiwillig? Deshalb sprechen wir erstmal über deine Zeit in Deutschland. Wo bist du aufgewachsen in Deutschland?
Aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen. Mhm. So, das ist so der Raum. Zu viel würde ich dafür auch nicht sagen wollen. Also welche Stadt genau, Nordrhein-Westfalen, westlicher Teil davon, ja.
Da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Ich bin auch in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Wie eng und war und ist dein Kontakt zu deinen Eltern?
Oh, relativ häufig eigentlich. Wir haben jetzt gestern erst quasi über WhatsApp Kontakt gehabt, ein bisschen ausgetauscht. Ein bisschen auch manchmal diese Anrufe, wo man sich dann auch manchmal einfach nur anstarrt, keiner sagt irgendwas. Mhm. Nicht, weil die Atmosphäre irgendwie bedrückt ist, sondern einfach, okay, man hat gerade einfach nichts zu sagen, dann keine Ahnung, ich bin da tatsächlich ein Freund von, ich mache das mit meiner Freundin auch.
Mhm. Einfach teilhaben, wenn man so will, auch ohne viele Worte teilhaben.
Genau.
Ja. Und wenn du sagst, ohne viele Worte, wie eng ist dann trotzdem so das Verhältnis, wie tief zum Beispiel zu deiner Mutter, wenn wir darüber mal reden, was würdest du sagen?
Sehr, sehr, sehr tief, also hat sich nichts dran geändert. Also wenn ich das zu dem Zeitpunkt vergleiche, als ich dann abgereist bin, also da hat sich nichts dran verändert eigentlich.
Also sie war immer, auch früher in deiner Kindheit, in deiner Jugend, war es immer so eine nahe Person für dich, deine Mutter, höre ich daraus.
Ja, genau. Also so wie ich das immer ganz gerne beschreibe, weniger wie eine Mutter, mehr wie ein sehr, sehr guter Freund. Mhm. Mein Vater ist ja relativ früh gestorben.
Ja.
Und dementsprechend bin ich nur mit meiner Mutter aufgewachsen und meinen zwei Geschwistern. Mhm. Meine Mutter ist auch noch relativ jung, hat auch einen guten, sehr, sehr guten Humor. Also man ist da auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Mhm.
Du hast dann ja den Beruf des Dachdeckers gelernt. Hat dich das Handwerk schon immer gereizt oder was hat dich motiviert, in diese Richtung zu gehen?
Ich war immer schon so ein bisschen, glaube ich, einer, der sehen wollte, was er macht.
Und da sieht man auch, wenn das Dach fertig ist, dann hat man auf jeden Fall, die Arbeit hat einen Anfang und ein Ende und ein Ergebnis. So, das höre ich so raus, ist dir immer wichtig gewesen. Na, du hast ja dann auch den Meister gemacht. Hat dir das dann auch Spaß gemacht? Also hat das so deine Erwartungen erfüllt? War das dein Ding?
Oh ja, hundertprozentig. Ja, also ich muss sagen, dass mit der damals in der Ausbildung schon, als es dann irgendwo mal Richtung Ende der Ausbildung ging und dann das gelernte Material auch irgendwo anspruchsvoller wird. Physik, Bauphysik zum Beispiel. Also das hätte ich so vorher nie gedacht, wenn mir jemand das mal erzählt hätte. Mhm. Dachdecker, dann hätte ich die wahrscheinlich auch alle nur in eine Schublade gesteckt und gesagt, okay, ja, ein dummer Handwerker oder sowas, habe ich keine Lust drauf. Aber dann selber in dem Beruf drin, das hat mich dann so gepackt, dass ich gesagt habe, okay, dann machst du das jetzt richtig.
Okay.
Also wenn dann richtig.
Wenn dann richtig. Also das heißt, du hattest einen Beruf, der dir Spaß gemacht hat, der dich auch ausgefüllt hat,
der
auch anspruchsvoll war, auch schon in der Ausbildung. Dann war da deine Mutter, die dir immer nah war, wie eine Freundin, so wie du ja das auch beschreibst. Wie war denn sonst so deine private Situation? Also hattest du einen größeren Freundeskreis oder warst du eher so Typ Einzelgänger? Wie war das?
Nee, ich hab auch privat in einem Fußballverein gespielt, Freundeskreis sehr, sehr gut, also auch eigentlich jedes Wochenende mal irgendwo Leute getroffen, ja, mal hier und da irgendwo auf irgendwelche Dorffeste gegangen zum Beispiel, also Dorfkindleben einfach, also.
Ja. Und wie sah es so in der Liebe aus? Also hattest du eine Beziehung oder Beziehungen?
Oh ja, ja.
Und dann kam aber der Februar 22. Wie hast du die Nachricht aufgenommen, dass es wieder Krieg gibt in Europa?
Erstmal war ich natürlich, okay, also ist das jetzt, damals habe ich mich auch noch gar nicht so viel damit beschäftigt gehabt tatsächlich. Die ersten paar Tage, als das war, da habe ich auch gedacht, okay, Russland, die fegen da wahrscheinlich in einem Mal durch. Und dann, für mich war das viel mehr, okay, das ist jetzt auch wieder nur irgend so ein Krieg. So wie man das, keine Ahnung, Nahe Osten oder was auch immer, das war mir tatsächlich auch egal. Ich hatte, wie gesagt, ein bisschen mehr mit meinem schulischen Kram zu tun. Mhm. Und ja, dann, als es dann irgendwann Mitte 23 bin ich ja hierhin, irgendwann ist bei mir einfach mehr oder weniger der Kragen geplatzt und habe ich gesagt, okay, nee, jetzt gehen wir dahin. Jetzt lass uns, ich habe den ganzen Mist hier gelernt, jetzt kann man auch mal wieder was zurückgeben. Also einfach auch in guter Intention dahin, lass doch den Leuten helfen. So.
Jetzt hast du gerade gesagt, jetzt gehen wir dahin, aber du meintest, jetzt gehe ich dahin, oder?
Mich, genau, ja.
Ja, also das ist ja schon ein großer Schritt. Hatte das nochmal einen Anlass? Waren das bestimmte Bilder? Waren das Gespräche mit Freunden? Oder wie würdest du sagen, hat sich das dann wirklich so zugespitzt, dass du gesagt hast, das mache ich jetzt?
Das weiß ich tatsächlich noch. Also da saß ich in meiner Wohnung und bin dann einfach nur irgendwie auf Instagram, TikTok und sowas. Mhm. Und dann siehst du immer und immer mehr Bilder. Also das wird dann immer und immer mehr. Und das kann man jetzt mittlerweile auch nicht mehr abstreiten. Also der Krieg, der ist ja dadurch einfach, dass wir in so einer digitalen Zeit quasi leben, kannst ja alles. Du kannst ja rein theoretisch nur von deinem Instagram-Account kannst du Teil daran haben, was da wirklich alles passiert. Dadurch, dass einfach alles gepostet wird mittlerweile. Und so, dann haben mich solche Bilder erreicht und Bilder von irgendwelchen Zivilisten, die dann Fotos davon machen, wie dann auf ihrer Straße eine Rakete einschlägt. So, das ist dann nichts Gestelltes mehr, was dann wirklich, weiß ich nicht, vom Staatsfernsehen oder so. Das wird dann abgefilmt, das wird schön gemacht und dann, das ist wirklich rohes Material und das hat mich getroffen. Mhm. Und diese Amateurvideos quasi von den Zivilisten selbst, das war das, was mir wirklich ins Herz gestochen hat, wo ich gesagt habe, okay, nee.
Und was war dann deine Idee? Wie wolltest du helfen?
Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich hinfahre und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung. Ich habe einfach gesagt, ich wusste, dass es da Leute gibt, die da schon helfen, auch mit unter anderem Deutsche, Volunteers, quasi freiwillige Helfer. Da habe ich gedacht, okay, ich fahre einfach mal hin und vielleicht kann ich mich da irgendwem anschließen, beim Wiederaufbau helfen. So, und ja, dem bin ich dann relativ schnell, als ich dann da war, davon bin ich dann auch wieder abgekommen, relativ schnell, als ich gemerkt habe, dass sie das, die brauchen jetzt gerade brauchen die keine Leute, die wieder irgendwas aufbauen.
Aber bevor wir da hinkommen, bevor wir auch zu deiner Reise kommen, nochmal, du hattest gesagt, du hattest einige Beziehungen auch schon. Hattest du in dem Moment auch eine Partnerin?
Ja.
Hattest du dann mit ihr gesprochen, bevor du losgefahren bist?
Nein.
Oder mit wem hast du gesprochen, bevor du dich wirklich auf den Weg gemacht hast?
Mit mir selbst. Also ich habe davon tatsächlich keinen. Ich wusste, dass wenn ich das irgendwem erzähle, dann steht die ganze Fußballmannschaft, wenn es drauf also hart auf hart kommt, steht bei mir vor der Wohnung und dann lassen die mich nicht gehen. Oder ich wollte auch nicht, dass mich irgendwie einer dann, dass man dafür belächelt wird oder sowas. Ich wollte das einfach, ich habe mir das in den Kopf gesetzt gehabt und dann dachte ich mir, okay, wenn ich das jetzt irgendwem erzähle, dann reden die mir das aus oder sowas. Aber davon wird es nicht besser. Also wenn man, du brauchst Leute, die helfen.
Und wie hast du das dann in die Tat umgesetzt? Also bist du mit deinem Auto los? Hast du dir noch einen Koffer gepackt? Oder wie sah das ganz praktisch aus, dieser Tag der Abreise?
Tag der Abreise. Ich habe alles, was ich zuletzt hatte, aus meiner Wohnung. Ich habe alleine gewohnt. Alles, was ich zu dem Zeitpunkt noch irgendwie hatte, habe ich verkauft, verschenkt auf eBay und sowas. Also, und dann habe ich 2 Stunden vor Abreise habe ich einem Kollegen geschrieben und habe ihn gefragt, ob er eine Kaffeemaschine haben möchte. Ich hatte noch eine Kaffeemaschine übrig.
Okay.
Und die bin ich nicht rechtzeitig losgeworden.
Ja.
So ein schöner Vollautomat. Und da habe ich gesagt, hier, wenn du willst, kannst du ihn haben. Ich möchte da nichts für haben. Und der ist dann aber auch schon so ein bisschen stutzig geworden. Dann,
ja, da würde ich ja sagen, er hat sich bestimmt gewundert.
Ja, und ich hatte ihm das auch erzählt. Er war mehr oder weniger der Einzige, der Bescheid wusste. Ich hatte mich in dem Moment aber schon relativ sicher gefühlt, dass mich davon keiner mehr abbringt, weil das, wie gesagt, das waren 2 Stunden vor Abreise.
Mhm. Und dann hast du dich auf den Weg gemacht. Wann hast du denn dann jemanden informiert?
Ich bin quasi angereist. Dann, wie gesagt, festgestellt, die brauchen hier niemanden zum Aufbau jetzt gerade. Bin dann der normalen Armee beigetreten. Dann ging es dadurch die Grundausbildung durch. Und ich würde sagen, so nach 3 Monaten habe ich das erste Mal auf Nachrichten reagiert. Von Freunden und Verwandten. Und ich würde von mir selbst sagen, dass ich vom Herzen her ein relativ schwacher Mensch bin. Auch relativ emotional, damals zumindest. Ich glaube, wenn ich das direkt 2 Stunden nach Abreise irgendwem erzählt hätte, eventuell wäre ich nochmal umgedreht. Ich kann es nicht sagen.
Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das haut mich jetzt ein bisschen um, was du erzählst. 3 Monate ist ja schon eine lange Zeit, ne? Deine Freunde aus dem Fußballverein, deine Freundin, deine Mutter, Die werden sich doch die totalen Sorgen gemacht haben, oder? Was ist denn jetzt los mit ihm?
Ja, davon gehe ich tatsächlich leider auch aus.
Ja.
Ich wollte aber für mich erstmal einfach, okay, erstmal herausfinden, wie funktioniert das hier? Das ist ein neues Land, das ist eine neue Kultur, da ist Krieg. Was machen die mit mir? Ich musste erstmal für mich herausfinden, okay, wie funktioniert hier alles? Und dann kann ich eventuell irgendwem Bescheid sagen, meine Mutter anrufen und sagen, hey, ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. So, mir geht's gut, alles ist geklärt, ich habe was auch immer, ich habe was, wo ich schlafe, ich habe was, wo ich esse, einfach damit man nicht sagt, okay, ich bin jetzt im Kriegsgebiet irgendwo in einem Bunker, also einfach damit ich was in der Hand habe, womit ich Leute dann beruhigen kann.
Okay, also damit die einigermaßen, damit du denen eine Art von Sicherheit vermitteln kannst sozusagen und nicht selbst auch unsicher bist, wie alles läuft. Ja.
Genau, richtig.
Aber wenn ich mir das so vorstelle, alleine in dieses Kriegsgebiet zu fahren, war da keine Angst um dein Leben?
tatsächlich, es ist der erste Krieg, in dem ich bin. Ich habe es mir anders vorgestellt, ich habe es mir komplett anders vorgestellt. Aber sobald ich über die Grenze drüber bin, ich hatte einen Kontaktmann, der mich hier so ein bisschen guiden wollte, also mich so ein bisschen rumführen wollte, wie denn das alles so funktioniert, die ganzen Connections und sowas. Und als er mir dann sagte, okay, hast du denn schon eine SIM-Karte? Und ich dachte mir, was soll ich denn jetzt mit einer SIM-Karte? Das Land hier ist im Krieg. Also ich hatte total andere Bilder oder total andere Sachen im Kopf, wie das hier so abläuft. Und dann hat er mir eine SIM-Karte organisiert, dann hatte ich ihr Internet und dann ist man erstmal irgendwo untergekommen. Und also ja, irgendwo, wenn man dann alles zum ersten Mal hört, Drohnen, Raketen, Artillerie, zu dem Zeitpunkt am Anfang noch nicht. Aber so Drohnen und sowas, alles, was so auf die Zivilbevölkerung quasi abgefeuert wird. Und davon habe ich auch relativ schnell Wind bekommen. Am Anfang war es ein bisschen komisch. Und dann, wenn man aber mal drüber nachdenkt, okay, ich bin jetzt ein einzelner Dude. Also die werden es jetzt nicht auf mich abgesehen haben.
Aber du bist einer von denen, die auch bedroht sind. Natürlich speziell, wenn du als Soldat an die Front gehst. Ich meine, du warst schon mal 2 Jahre bei der Bundeswehr, hast da aber keine Kampferfahrungen gesammelt. Du hast schon angedeutet, du musstest dann erst nochmal die Grundausbildung durchlaufen. Wie war das dann, als du das erste Mal an die Front bist? Also war das schon in dieser Zeit oder war das danach?
Ja, das erste Mal Front, das war auch mit meiner ersten Einheit dann. Ich war aufgeregt. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte keine Angst tatsächlich.
Keine Angst?
Nee, tatsächlich nicht, nee. Ganz am Anfang, da war ich noch ein bisschen blauäugig, das ist einfach so. Also ich wusste nicht, was auf mich zukommt, ich wusste jetzt nicht, was jetzt gleich alles passiert. Und dann geht die Rampe auf und dann geht's los.
Ja, und wie war der Einsatz dann, wenn du es mir mal beschreibst, als jemand, der davon keine Ahnung hat?
Ja, das war 2 Wochen lang quasi an der Zero-Line sitzen und russische Vorstöße abwehren, welche zu dem Zeitpunkt wirklich beinahe täglich wirklich passiert sind. Ja, die erste Nacht, also bis dann wirklich mal etwas passiert ist, war ich noch relativ euphorisch. Und ich habe da Bock drauf gehabt. Ich habe da immer noch Bock drauf, verstehe mich nicht falsch. Nur diese Blauäugigkeit ist nicht mehr da. Also ich weiß mittlerweile, okay, das ist eigentlich gar nicht so geil.
Nur damit ich das verstehe, du hast ja gesagt, du bist da mit so einer gewissen Euphorie erstmal rein, mit einer Blauäugigkeit und sagst auch heute noch, ist das, was du, dein Ding, so würde ich das jetzt mal für mich übersetzen. Nur muss ich sagen, ich persönlich verbinde zum Beispiel Krieg fast ausschließlich mit Schrecken, mit Toten, mit Leid, letztlich auf beiden Seiten. Und Helmut Schmidt, unser Ex-Kanzler, hat ja mal wörtlich gesagt und hat das auch immer wiederholt, Krieg ist scheiße. Was sagst du zu dem Satz?
100%. Also natürlich, also Krieg ist scheiße in jeglicher Form. Angriffskrieg, natürlich besonders scheiße. Defensiver Krieg, wie ihn die Ukraine führt. Natürlich, das ist alles scheiße. Also, verstehe mich auch nicht falsch. Ich gehe da nicht jetzt mit einem lachenden Gesicht oder so in die Mission rein. Ich fühle mich mittlerweile einfach nur ein bisschen sicherer, weil ich habe über die Jahre gelernt. Ich habe leider gesehen und sehen müssen, was Freunde falsch gemacht haben. Hier und da. Und daraus lernt man, das macht man dann nicht. Euphorie, wie gesagt, auf der ersten Mission. Ich wusste einfach nicht, was los ist. Vielleicht habe ich jetzt auch gerade einfach, ich habe wahrscheinlich einfach Euphorie ein bisschen falsch verwendet jetzt gerade. Also Man wusste nicht, was passiert da jetzt gleich. Das ist so dieses, das Unwissen einfach, ja.
Okay. Sind denn auch schon Soldaten ums Leben gekommen, die du eng kanntest, zum Beispiel auch aus deiner Einheit?
Oh ja, ja. Hundertprozentig natürlich. Das kommt vor, das passiert.
Was hinterlässt das? Also, wie trauerst du um sie? Kannst du überhaupt trauern?
Ja, man besucht die dann, wir haben wie so ein kleines Massengrab, wenn ich das so nennen kann, wo dann auch jeder seinen eigenen Stein hat. Also ein stinknormaler Friedhof für Fremdenlegionäre. Mhm. Natürlich geht man ab und zu mal dahin, aber nicht jetzt, ich mache das jetzt nicht wöchentlich. Also ich versuche schon irgendwo mal, weiß nicht, alle 2 Wochen. Aber ich habe auch leider einfach nicht die Möglichkeit, dass ich immer nach Hause kann, wann ich möchte.
Mhm. Aber diese Momente brauchst du schon, auch trauern zu können über Verluste von Menschen um dich rum.
Ich versuche das relativ wenig zu machen, wie ich das vorhin schon zuvor erwähnt hatte. Ich würde von mir selbst behaupten, dass ich emotional eine relativ schwache Person bin. Und dementsprechend versuche ich das dann einfach alles so ein bisschen wegzudrücken.
Auch weil du gesagt hast, du bist ja emotional und wenn du das so an dich ranlässt, dann haut dich das vielleicht zu sehr um? So in dieser Richtung?
Unter Umständen, wie gesagt, deswegen, ich möchte es nicht auf die Probe stellen, ja.
Ja. Damit ich deinen Alltag noch besser verstehe, erklär mir mal so ein bisschen, wie viele Soldaten seid ihr in deiner Einheit?
Ja, bei uns in der Einheit ist das natürlich ein bisschen anders. Wir sind, dadurch, dass wir einfach eine spezialisierte Truppe sind, es gibt einfach nicht so viele spezialisierte Soldaten in diesem Land, wir sind in unserer Einheit jetzt gerade 22, glaube ich, oder 21. Ja, und dann gibt's 4 Teams und dann, ja.
Und ist es eine internationale Einheit oder bist du mit Ukrainern hauptsächlich zusammen?
Nee, ich war, wie gesagt, ich war ja vorher, bin ich bei der Internationalen Legion gewesen.
Ja.
Mittlerweile bin ich bei GUR. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist.
Na, erklär mal nochmal.
Ist quasi der Militärgeheimdienst.
Mhm.
So, und die haben ihre eigenen Einheiten.
Was ist denn die Aufgabe deiner Einheit, damit ich das so verstehe? Du hast das ja schon angedeutet, dass ihr eingreift, wenn Russen irgendwo durchbrechen, so habe ich das verstanden.
Genau, genau.
Was ist die Aufgabe? Wie würdest du das mit eigenen Worten beschreiben?
Wir sind eine QRF-Einheit, also Quick Reaction Force.
Mhm.
Wie gesagt, immer da, wo dann gerade ein Brandherd entsteht. Wir sind relativ mobil. Neben dem dann aber noch, falls gerade mal nirgendwo was los ist, die uns aber trotzdem einsetzen möchten, wollen oder so, sollen, wie auch immer, machen wir Sabotageeinsätze auch. Was dann nicht heißt, dass wir irgendwo in Russland einmarschieren. Das ist dann mehr sowas wie, okay, 2-3 Kilometer hinter feindliche Linien und dann platziert er mal ein paar Panzerabwehrminen oder sowas zum Beispiel.
Mhm. Wie hat sich denn der Krieg verändert, seitdem du da bist?
Enorm.
Inwiefern?
Drohnen. Also natürlich diese Digitalisierung einfach von allem, diese radikale, schnelle Entwicklung der Technologie. Wenn ich das mit Frühjahr 25, wo es ein bisschen wärmer wurde, das war dann das, wo dann auf einmal Glasfaserdrohnen auf einmal ausprobiert wurden von beiden Seiten. Dann hat man herausgefunden, okay, die kann man nicht mehr unterdrücken. Ja, da wurde es dann schlimm. Mittlerweile ist es als Infanterist nicht mehr wirklich lustig. Also das ist grausam. Also es gibt wirklich Frontabschnitte, die sind unbegehbar.
Hier in Deutschland wird ja viel über den Drohnenkrieg gesprochen. Was heißt der für dich im Alltag, wenn du an der Front bist, damit man sich das vorstellen kann?
Also das infanteristische Leben, das verändert sich total. Genauso wie das mechanisierte Leben. Ich brauche mir keine Schminke mehr ins Gesicht schmieren, weil die Gegner haben, also das kannst du dir nicht vorstellen, was für Mengen an Drohnen dort sind. Das ist, also es vergeht keine Minute, wo du die nicht hörst. Und das ist nicht übertrieben.
Wie hört man die? Also ist das ein Summen oder wie ist das Geräusch einer Drohne?
Puh, wie ein Akkuschrauber, würde ich sagen.
Mhm.
So ein bisschen, so relativ hoch und so ein relativ high, hochgepitchtes Geräusch. Da gibt es dann ja auch nochmal die Unterschiede. Also die FPV-Kamikaze-Drohnen, die sind nochmal, die hören, der Ton ist nochmal ein bisschen höher als die Aufklärungsdrohnen. Welche mittlerweile aber auch schon Granaten abwerfen.
Ist das trotzdem für dich wichtig, das unterscheiden zu können?
Oh ja. Weil wenn ich weiß, dass über mir nur eine Aufklärungsdrohne ist, dann weiß ich, okay, das gehört bei uns zum Beispiel auch mit dazu, stetige Weiterbildung. ich weiß, so eine Aufklärungsdrohne kann unter Umständen noch 2 Granaten mit sich rumschleppen. Das heißt, ich muss maximal 2-mal ausweichen. Das heißt, 2-mal alles geben und dann habe ich eine kurze Pause. Mit der Kamikaze-Drohne ist das so, weiß ich jetzt nicht wirklich, was da kommt. Die wird von einem anderen Typen wirklich gesteuert. Und dein einziges Ziel und das Einzige, was er machen muss, ist so nah an mich ran wie möglich. Oder wenn er mich irgendwo relativ unpassend erwischt, dann, weiß nicht, auf einem offenen Feld zum Beispiel oder irgendwas, wo ich nicht wirklich viel Deckung habe, dann spielen die tatsächlich manchmal auch ein bisschen mit dir, wenn ich das so nennen kann. Schweben die um dich rum, weil die haben ja sowieso eine Batterie. Für die ist das nicht erschöpfend. Aber ich dann mit meinem 20 bis maximal 30 Kilo Rucksack, das geht dann doch schon. Gerade im Sommer ist das dann nicht wirklich vorteilhaft.
Aber das heißt, du warst schon häufiger im Visier, genauso wie du das jetzt beschreibst, einer solchen Drohne, auch einer Kamikaze-Drohne?
Oh ja, ja, ja. Ich habe jetzt schon 5 Verwundungen hinter mir, ja.
Wo wurdest du verwundet?
Glücklicherweise nur meine Beine, in Anführungszeichen. Ich hatte meinen rechten Knöchel gebrochen, ich hatte mein rechtes Knie gebrochen, linkes Knie gebrochen, linker Unterarm gebrochen. Und mein Oberschenkel, ja, mein linker Oberschenkel, genau.
Das heißt, du warst in diesen Situationen immer wieder in akuter Lebensgefahr und wurdest zum Glück nur dort getroffen. Das heißt, es ist eigentlich ein Riesenglück, dass wir heute noch miteinander sprechen können?
Ja, so kann man das sagen, ja.
Wie ist das nach solchen Verwundungen? Ich weiß, du hattest ja auch mal eine Situation, in der du mal kurz ausgestiegen bist, aber wie geht man damit um, gerade noch mal davongekommen zu sein? Auch im Kopf.
Das ist dann immer so, ob das so eine Art unterbewussten Selbsttherapie ist vielleicht, ich kann es ja nicht sagen. Aber dadurch, dass man das ja nicht alleine erlebt, man ist ja mit der ganzen Einheit da, das sind die Jungs. Also man ist ja, das sind meine Boys und es ist wie so eine Bruderschaft kann, wenn man das, weil man geht durch dick und dünn und man geht auch zusammen in den Tod, im schlimmsten Fall. Und dadurch, dass man dann alles zusammen erlebt, man redet darüber und dann hat sich das. Und ist halt okay, ist keiner gestorben, dann haben wir anscheinend irgendwas richtig gemacht und ist okay, nicht viel drüber nachdenken.
Wenn du das so sagst, wir rennen da im schlimmsten Fall auch in den Tod gemeinsam. Ich meine, du warst Dachdecker, du hattest dieses Leben in Deutschland. Gibt es auch mal Minuten oder auch längere Zeiten, in denen du dich fragst, ey, warum mache ich das? Warum bin ich jetzt hier, riskiere all das, hab so viele Menschen, die mir was bedeuten?
Ja, ab und zu habe ich die Momente tatsächlich, ja. Mhm. Aber ich habe mir mittlerweile hier auch schon, was heißt so viel, Apartment, Freundin, Auto, neues. Ich habe meinen Hund geholt. Ich mache einfach hier weiter.
Also du hast ein Leben in der Ukraine jetzt ja auch schon aufgebaut.
Genau, genau.
An dem du hängst. Genau. Wie hast du deine Freundin kennengelernt, nur mal so aus Interesse?
Ganz unromantisch, Tinder.
Okay, Tinder. Ja, verstehe. Ja.
Ja.
Und so krass, wie du das gerade beschrieben hast, was der Drohnenalltag für dich an der Front bedeutet? Du sagst ja, wir machen uns ein völlig falsches Bild davon, was das Leben in der Ukraine und im Krieg eigentlich ausmacht. Beschreib mal so einen Alltag da, wo du wohnst, wenn du gerade nicht an der Front bist, mit Hund, mit Freundin. Wie läuft so ein Tag dann ab?
Morgens aufstehen, dann kaum irgendwie morgens kochen. Ich gehe, schnapp mir meinen Hund, ich schnapp mir meine Freundin, dann gehen wir morgens durch den Park, holen uns da 1-2 Kaffee. Dann nächster Stopp irgendwo ein Restaurant morgens, dann wird da gefrühstückt. Mhm. Dann eventuell auf dem Rückweg holt man sich eventuell nochmal einen Kaffee, dann kommt man nach Hause, dann macht man kurz einen Powernap. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Tag, wenn ich Urlaub hätte. Mhm. Dann einen kleinen Powernap, dann irgendwie nochmal ein bisschen mit dem Hund rumtoben. Dann gucken, okay, was muss ich machen? Muss ich eventuell irgendwie jetzt in der Wohnung irgendwie ein bisschen was aufräumen? Muss ich irgendwelche Organisationen machen? Dann geht man zum Mittagessen, geht man nochmal irgendwo ins Restaurant, abends auch nochmal. Also das ist ein total anderes Leben hier. Also das habe ich irgendwie lieben gelernt und möchte das eigentlich auch nicht hergeben. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen immer noch mein Ansporn, warum ich gesagt habe, okay, eigentlich ist es gar nicht so scheiße hier.
Also du hast dich in das Leben und die Lebensart dort verliebt, kann man so sagen?
Ja, genau, ja, würde ich so sagen.
Was erinnert denn im Alltag an den Krieg? Also gibt's Sirenen, die dich dann immer wieder rausholen und die Menschen dort? Oder wie würdest du das beschreiben? Inwiefern wird auch der Schrecken des Krieges im Alltag deutlich?
So viele Leute, die in der Situation nicht leben, hört sich das eventuell ein bisschen komisch an. Aber irgendwann fängst du auch einfach an, alles auszublenden. Und fängst an, realistisch zu sein. Ich bin überhaupt kein militärisches Ziel jetzt gerade, während ich hier im Urlaub bin. Solange ich nicht irgendwelche Locations preisgebe, es trifft eigentlich kaum. Okay, was heißt kaum? Da sind auch gut und gerne mal ab und zu zivile Gebäude mit dabei. Aber so einfach ein bisschen realistisch. Ich bin jetzt kein John Wick oder was auch immer. Ich alleine reiß den Krieg nicht rum. Die wollen nichts von mir. So, ich lebe einfach mein Leben. Ich habe das Leben mir lieben gelernt und ich mache das Beste draus.
Wie ist es denn, wenn du diese Erlebnisse hast, die du beschrieben hast? Du wirst verwundet, du erlebst diese Todesnähe, du verlierst Menschen aus deinem Umfeld im Krieg. Kannst du denn dann sagen, ich brauche eine Pause, ich muss mal ein paar Wochen raus, oder wie läuft das bei euch?
Ich weiß nicht, wie das mit unseren, ob die ukrainischen Kameraden genauso behandelt werden, aber wir quasi ausländischen Kämpfer, wir werden relativ gut behandelt. Aber du kannst zu jeder Zeit ganz so sagen, okay, ich möchte jetzt einfach mal einen Monat oder zwei Pause machen. Schickt einfach wen anders. So. Dann, man kann das auch intern einfach, also wir machen das ja so, das ist, wenn es auf eine Mission geht, dann gibt es vom Bataillonskommandeur gibt's dann eine Liste von Leuten, die er gerne hätte. Das ist aber nicht die endgültige. So, dementsprechend kann ich dann auch vorher schon mit meinem Team mich zusammensetzen und sagen, hey, ich weiß nicht, ich fühle das jetzt gerade nicht so, hat nicht irgendwer anders Lust. So, und meistens ist immer einer da.
Wir haben schon gesagt, und du hast es ja auch bestätigt, das alte Helmut Schmidt-Zitat, Krieg ist scheiße. Wie ist das, wenn du auf andere Soldaten schießt?
Ich hab da relativ wenig Emotion tatsächlich. Also für mich ist das viel mehr dadurch, dass unsere Missionen tatsächlich so gestaltet sind, dass der Kampf eigentlich nie wirklich das Hauptgeschehen ist. Das ist halt einfach das Nebending. Es gibt ja dann immer quasi diesen einen Plan, der bitte ausgeführt werden soll. Und das ist dann erstmal das, darauf arbeitet man dann erstmal hinaus. Also man versucht dann erstmal sich bis in dieses Areal vorzuarbeiten. Bis dahin hat man schon wieder Sachen erlebt. Da glaubt dir sowieso keiner. Bis du dann wirklich mal da bist, wo du hin möchtest, wo du dann deinen Auftrag quasi erledigen sollst, und dann kommen dann noch Feindkontakt und sowas. Feindkontakt ist dann das kleinere Übel. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das hört sich wahrscheinlich komisch an, weil das immer noch Menschen sind, das verstehe ich. Aber keine Ahnung, man funktioniert einfach. Das ist jetzt halt einfach ein Teil der Situation. Ich weiß, wie ich zu reagieren habe, und dann reagiere ich dementsprechend.
Siehst du ihre Gesichter?
Ja. Also wir haben das auch ab und zu, relativ häufig tatsächlich, jetzt tatsächlich sogar vermehrt, dass man dann quasi Leute hat, die aufgeben. Also wirklich feindliche Soldaten, größere Gruppen, die sich dann wahrscheinlich in ihrem Bunker da drin sitzen und dann sagen, okay, lass doch einfach aufgeben, und dann kommen sie meistens einer nach dem anderen raus, dann ergeben sich.
Also in den Situationen ist das ja was anderes, als wenn du sie auf sie schießt und sie erschießt. Ist es dann für dich, weil du sagst, du lässt diese Emotionen nicht an dich ran, ich sag's jetzt mal ganz hart, ist es dann für dich eher ein Videospiel?
Nein.
Und nimmst gar nicht mehr wahr, dass es die Menschen sind? Das auch nicht.
Nein.
Also wie würdest du es dann beschreiben?
Ja, das ist Beiwerk, wenn ich das so sagen kann. Das hört sich wahrscheinlich auch ein bisschen krank an. nein, das ist halt einfach nicht. Ich gehe in erster Linie. Wie gesagt, werde ich von meinem Kommandanten, werde ich in Areal ABC geschickt. Der sagt dann, okay, das ist der Auftrag für die nächsten 4 Tage. Das habt ihr dann bitte in den nächsten 4 Tagen zu erledigen. Entweder ich schaffe das oder ich schaffe das nicht. So, und dann, man denkt da relativ wenig drüber nach. Also
das Menschen erschießen ist dann eher das Beiwerk. Was ist denn, was wirklich man als Satz erstmal sacken lassen muss, so, das ist ja aber dein Empfinden und darum geht's jetzt erstmal. Ja. Was ist denn das, wo du gerade gesagt hast, das glaubt einem sowieso keiner? Also bis du da bist, das glaubt einem sowieso keiner. Was ist denn dann das, was für dich das noch prägnantere im Erleben ist?
Ja, es ist natürlich wenn ich das so beschreiben kann, ich würde das in einer grauen Zone, einer gelben Zone und einer roten Zone beschreiben. Mhm. Rote Zone wäre dann quasi das Gebiet, wo dann quasi mein eigentlicher Auftrag stattfindet. Gelbe Zone, das ist dann meistens ein Drohnen, die, egal wie gut du bist, die sehen dich. So, und dann musst du da durch und du rennst für wahrscheinlich nur 20 Minuten. Also nicht mal so lange, das fühlt sich aber an wie 3 Tage. Mhm. Weil du dann einfach, du bekommst, das ist so ein schneller Krieg, du bekommst dann da wirklich alle 45 Sekunden, bekommst du da irgendwie von links und rechts, bekommst du da was ab. Dann hast du normale Artillerie auch noch, welche glücklicherweise nicht wirklich akkurat ist. Genau, da muss man sich dann erstmal durchschlagen. Das wäre jetzt die gelbe Zone. Und dann hat man das alles schon erlebt. Man ist dann schon durch so viel Scheiße durch. Hat eventuell auch irgendwie jemand mit einer Verwundung, den man dann zurücklässt. Und dann macht man halt mit dem Rest, guckt man, dass man so weit reingeht wie möglich und dann den Auftrag ausführt.
Ich meine nochmal, du warst ja vor ein paar Jahren noch Dachdecker in Deutschland in einem, kommt einem so vor, ganz anderen Leben. Jetzt bist du da im Krieg, erschießt im Krieg auch andere Soldaten, bist unter dieser permanenten Lebensgefahr, unter dieser absoluten Extrem- und Ausnahmesituation von Drohnen verfolgt zu sein, so wie du das jetzt beschreibst, wohinter dann selbst das Erschießen anderer Menschen als Erfahrung verblasst. Erschreckt dich das manchmal selbst, wenn du das so hörst? Was für ein Leben du gerade führst? So?
Also gerade, wo ich es dir erzählt habe, tatsächlich, habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Das hört sich ja eigentlich total krank an. So, aber das ist irgendwo, ist das nicht das Menschen erschießen, aber das aktive Helfen und eventuell auch Beeinflussen des Krieges, das ist ja das, wofür ich hier hingekommen bin.
Ja.
So, und wenn es das ist, was ich machen muss, um das zu tun, Krieg ist nie schön. Krieg ist scheiße. Genauso wie du das gesagt hast vorher. Aber das ist halt genau das. Das ist leider. Leider ist das Mittel. Weil wenn ich das nicht mache, dann machen die das.
Wie ist das für deine Freundin, wenn du zur Front gerufen wirst?
Ja, mittlerweile hat man das so ein bisschen. Ich spiele das immer so ein bisschen runter, würde ich sagen. Oder einfach. Ja, aber dadurch, wie gesagt, also das mit den Drohnen ist sehr, sehr schlimm mittlerweile. Ich sage einfach, okay, ich muss heute Abend wieder los. Ja, dann sagt sie, ja, natürlich, ja, okay, pass auf dich auf, hab dich lieb und das Ganze drumherum. Aber ansonsten, also sie weiß auch, dass ich da überhaupt keine Lust habe, drüber zu reden. Also, ich habe da kein Problem mit. Wenn sie mich fragt, dann beantworte ich auch gerne Fragen, so wie wir das jetzt zum Beispiel gerade machen. Aber ich brauche mich da jetzt nicht permanent drüber unterhalten.
Du warst ja über Weihnachten wieder in deiner alten Heimat in Deutschland.
Richtig, ja.
Wie war das zum Beispiel zwischen dir und deiner Mutter? Wie sehr hat sie Angst um ihren Sohn?
Ich glaube, meine Mutter, die wissen nicht, wie man damit umgehen soll. Ich weiß auch nicht, wie man damit umgehen soll. Weil ich persönlich zumindest, das war zumindest immer mein Denken, Leute, die aus dem Krieg wiederkommen, 50% von denen, die haben alle PTSD.
Also posttraumatische Belastungsstörung.
Genau, die haben dann sowas und du wachst dann nachts schweißgebadet auf und ich weiß nicht, hast irgendwelche Albträume. Ich habe davon tatsächlich nichts, Gott sei Dank. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, dass ich mental relativ stabil bin. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, wo meine Geschwister, meine Mutter und ich, wo wir so ein bisschen mit dem Kopf voneinander gestoßen sind. Ich habe das gemerkt, dass die mich anders behandeln.
Inwiefern?
Die haben mich so ein bisschen mit Samthandschuhen quasi angefasst. Also bloß keine Aufregung oder sonst was, bis ich dann irgendwann auch gesagt habe, hey, mir geht's gut. Also es ist alles wie vorher. Ich bin jetzt kein aggressiver Mensch. Ich bin genauso wie vorher. Also, und das kam dann auch mit der Zeit. Ich bin fast 3 Wochen bin ich da gewesen. Ich habe bei denen mit dem Haus mitgelebt, also im Gästezimmer da gelebt. Ich hatte meinen Hund mit mir. Und dann redet man von Zeit zu Zeit, redet man auch immer über ein paar Sachen. Ein paar Sachen erzähle ich denen natürlich auch nicht, das brauchen die nicht wissen. Aber die fragen mich natürlich auch, so wie ist es? Und dann erzähle ich ihnen, okay, das und das, das ist gefährlich, aber das ist meine Lösung, mein Lösungsansatz. So, und das ist, also ich glaube, solange man den Leuten rational erklären kann, okay, wie gehe ich an die Situation ran, ohne dass man, weiß nicht, wie ein Psychopath rüberkommt, dann verstehen die das. So, und wie gesagt, dann so nach einer Woche, eineinhalb Wochen, ist dann der Samthandschuh quasi auch immer gefallen und dann war auch, okay, der ist normal.
Du sprichst ja auch mit einer Ruhe und mit einer Ausgeglichenheit, so wirkt es zumindest. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du mit deiner Freundin sprichst oder mit deiner Mutter sprichst und sie beruhigst und sagt, ich kenne mich aus mit Drohnen, ich weiß, wie es läuft und ich krieg das schon hin. Aber gleichzeitig, nach dem, was du erzählt hast, weißt du ja auch, es ist ganz viel Glück dabei, ob du zurückkommst.
Ja, hundertprozentig.
Das bleibt ja so. Ich muss dazu sagen, ich habe vor einigen Wochen mal in Berlin eine Ausstellung gesehen, eine Ausstellung des Kriegsfotografen James Nachtwey. Und du hast ja gesagt, du durchlebst zwar Emotionen, aber du versuchst es nicht so emotional an dich ranzulassen, auf die Bilder, die du da siehst. Er macht mit seiner Kamera ja seit Jahrzehnten genau das Gegenteil. Ne? Ist an der Front, schaut genau hin, dokumentiert alles schonungslos. Die weinenden Mütter, die Menschen, die Gliedmaßen im Kampf verloren haben, Leichen, die auf Lastwagen geladen werden oder scheinbar unbeachtet irgendwo liegen. Diese Ausstellung hat mich schon mitgenommen. Würdest du dir so eine Ausstellung überhaupt ansehen?
Ja, warum nicht? Also ich habe da jetzt, wie gesagt, keine Probleme mit. Also,
weil es dich auch nicht mehr schocken kann, so nach dem Motto, weil du die Bilder kennst?
Ich kenne die Bilder, wie gesagt. Also das ist ein Normalzustand. Also wie gesagt, wir haben immer mindestens eine Person im Krankenhaus, die wir mindestens einmal am Tag besuchen, weil die brauchen irgendwas, Zigarette oder was auch immer. Und die Krankenhäuser, da ist dann nicht nur einer von uns, da sind Hunderte. Mhm. Die Krankenhäuser sind überfüllt.
Dieser Fotograf James Nachtwey, der wie gesagt ein paar Jahrzehnte auch im Krieg war, sagt, Krieg schafft eine neue Realität. Das Unakzeptable wird erst unausweichlich und dann zur Normalität. Was sagst du, was denkst du, wenn du solche Worte hörst?
Ja, also irgendwo stimme ich dem Ganzen zu, ja. Das ist also, dass das Unausweichliche irgendwann zur Normalität wird. Das ist natürlich, also, wenn du dich dazu entscheidest, hier hinzukommen und du möchtest das, du möchtest hier aktiv ein Teil davon sein, dann bist du dementsprechend auch, du kannst dem nicht ausweichen. Das ist jetzt dein neuer Alltag. Und wenn du deinen neuen Alltag nicht akzeptierst, dann machst du das auch nicht.
Wenn du in die Zukunft schaust, vielleicht auch über den Krieg hinaus, was glaubst du, kannst du dir vorstellen, nochmal dauerhaft nach Deutschland zurückzukehren? Du hast dich ja verliebt in diese Lebensart dort oder bist du mittlerweile in der Ukraine so richtig heimisch geworden?
Ich würde sagen, in der Stadt, in der ich jetzt lebe, also bin ich tatsächlich schon sehr, sehr heimisch geworden. Also ich kenne die Leute kennen mich, einfach auch dadurch, dass man ein Ausländer ist. So, wie gesagt, man geht dann wirklich tagtäglich, geht man zu dem einen Bistro, zu dem einen Restaurant, dass man favorisiert, die Leute, die kennen einen, oh, guck mal da, der Deutsche und keine Ahnung, man ist dann so ein bisschen der Kanarienvogel hier. Das ist auch irgendwie was Cooles, keine Ahnung, das habe ich vorher nie so gehabt. Also es ist cool, auch einfach mal internationale Freunde zu haben, das hatte ich vorher nicht.
Und wenn du jetzt alles zusammennimmst, ich frage das immer am Ende dieses Podcasts, was ist dir heute im Leben wichtig? Wie würdest du das beschreiben?
Oh, Freiheit. Freiheit und einfach, dass ich selber bestimmen kann, was ich mache, dass ich mich nicht vor irgendwelchen Leuten erklären muss, die mich dann irgendwie, weiß ich nicht, von außen begutachten und mir sagen, dass das richtig oder falsch ist. Einfach so hinnehmen. Das ist eigentlich alles, ja.
Danke dir, Franco. Solch ein Einblick in den Kriegsalltag ist erschreckend und bleibt für mich auch erschreckend, muss ich sagen. Aber danke, dass du dein Leben in diesem Krieg und in der Ukraine so offen beschrieben hast. Und ich hoffe für dich und alle, dass der Krieg bald ein Ende hat und du ihn überstehst. Also nochmal danke dir, Franco.
Danke dir.
Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Benedikt Karl, Isabel Meyer, Produktion Joachim Baumann. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr an einem Podcast-Tipp interessiert seid, dann empfehle ich euch Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS. In jeder Episode sprechen die Hosts Sophia Seiler und Dimi Stratakis über Themen und Probleme queerer Menschen. Dafür teilen die beiden eigene Geschichten und Erfahrungen, die die Community interessieren. Willkommen im Club, jeden Mittwoch mit einer neuen Folge exklusiv in ARD Sounds. Bis bald bei Das wahre Leben. Und solltet ihr Kritik, Lob oder selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.